Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Und naja, kleine große Überraschung, auch diese Woche war es natürlich wieder so. Ich hatte zu Gast einen Menschen, dessen Kunst ich schon viele Male, ohne es zu wissen, auf meinem Bildschirm hatte, nämlich Thomas Feichtmeier, ein Pixel-Artist, der also Videospielen dabei hilft, ihre Pixelkunst zum größtmöglichen Potenzial zu führen. Er entwirft eigene Pixel-Assets, hilft aber auch bei der Beratung von Teams, die Pixelspiele machen wollen. Er erstellt Assets, stellt die dann in einen Store, die man kaufen kann. Also er ist auf vielerlei Weise unterwegs in der Welt der Pixelkunst und damit auch sehr erfolgreich. Er hat in der Vergangenheit an Spielen in unterschiedlichen Funktionen mitgearbeitet, wie zum Beispiel Domekeeper, ein Spiel, das hier im Podcast ja auch schon einige Male genannt wurde. Dieses Erfolgsspiel hier aus Deutschland, das dieses Jahr erschien. Er hat als Lead Artist bei Symphony of War mitgearbeitet. Ein Spiel, das vielleicht nicht so bekannt ist, aber von mir heiß und innig geliebt wird. Das ist im Grunde ein modernes Heroes of Might and Magic. Er hat außerdem seine Pixel-Art-Fähigkeiten zur Verfügung gestellt bei der Arbeit an Blasphemous, ein super schwerer Plattformer, der vor einigen Jahren erschien und wahnsinnig toll aussieht. Ich kann euch nur empfehlen, das mal zu googeln. Und ganz kurios, fand ich super lustig, darüber sprechen wir auch, er hat auch bei Vampire Survivors mitgearbeitet, allerdings nur so indirekt. Darüber werden wir dann sprechen, das war auch ganz interessant. Und interessant war auch der ganze Rest, weil Thomas ist mit seiner Arbeit sehr erfolgreich. Der hat schon an vielen Projekten erfolgreich mitgewirkt. Er stellt mittlerweile auch Chat-Icons und Chat-Avatare für Twitch-Streamerinnen und Streamer und macht also eine ganze Menge. Und deswegen hatte ich auch eine ganze Menge Fragen. Die drehen sich nicht nur um so Grundsätzliches, wie er zum Beispiel in die Spielebranche gekommen ist, sondern auch, wie er zum Beispiel mit dem Vorurteil umgeht, dass einige Menschen da draußen, ja, einige Leute, die es jetzt nicht so richtig geschnallt haben, bei Pixelspielen gerne mal sagen, boah, das ist ja einfach nur hingerotzt ohne Liebe und Leidenschaft. Klar, es gibt Pixelspiele, die sind hingerotzt ohne Liebe und Leidenschaft, aber für diese Menschen, die das sagen, sind alle Pixelspiele gerne mal über den Kamm geschert, weniger wertig als andere Spiele mit anderen Engines und Inszenierungswegen. Okay, dieses Wort gehört in den Mülleimer. Naja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Menschen, die sehen Pixelspiele und sagen, naja, das ist ja Quatsch. Und das ist ein Vorurteil. Und wie Thomas mit diesem Vorurteil umgeht und was ihn für dreiste Anfragen in der Vergangenheit schon erreicht haben und auch wie er mit denen umgeht, darüber sprechen wir ebenfalls in unserem Gespräch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich musste mich ein bisschen anstrengen, ihn immer zu verstehen. Es liegt aber nicht an ihm, sondern an mir, weil ich ein Unvermögen offenbar habe, diesen österreichischen Dialekt in Gänze zu begreifen und zu erfassen. Aber es hat geklappt. Wir sind ohne Missverständnisse aneinander vorbeigelaufen. Quatsch, miteinander spaziert. Na, ihr wisst schon, wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Aber es war sehr schön. Es war sehr gemütlich, passte auch schön zur Vorweihnachtszeit. Die ist ja jetzt aktuell und hinterlässt auch in meinem Kopf Spuren, wie ihr merkt. Wir haben momentan sehr viel Arbeit, aber das geht wahrscheinlich den meisten Menschen hier gerade so. Und bald ist es ja auch geschafft und dann geht uns allen wieder etwas besser. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich entlasse euch in diese Folge, in dieses Gespräch zwischen Thomas Feichtmeier und mir und wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns sowieso nächsten Sonntag wieder, aber gerne auch früher, wenn ihr Okay Cool mit knapp 5 € im Monat unterstützt. Einen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, denn dann hört ihr mich auch unter der Woche in den zahlreichen tollen Premium-Formaten. So, damit Film und Podcast ab. Was ist das für einen, also ich sag einmal, was ist das für eine Sprache, mit der du da zu mir sprichst? Das ist ja, irgendwo um Wien herum lebst du momentan, aber ich weiß nicht, ob das von dort kommt. Was ist denn das für ein Dialekt eigentlich?
Also das ist Tiroler Dialekt, also aus Westösterreich.
Tirol!
Ja.
Also das heißt, du kommst aus dem Tirol eigentlich?
Ja, genau. Also ich bin in Schwarz bin ich aufgewachsen. Und dann war ich ja, in Schwarz bei Innsbruck, oder? Also,
Okay, weil das ist, ich habe gemerkt beim Zuhören, ich habe mich direkt aufrecht hingesetzt, weil ich gemerkt habe, da sind einige Worte dabei, die ich nicht kenne, aber aus dem Kontext heraus kann ich es mir erklären. Das ist ja lustig. Fällt es dir dann eigentlich schwer, irgendwie, weiß ich nicht, wenn du beruflich viel auf Englisch sprichst, merkst du da den Einschlag in deinem Englischen oder merkt man das nicht mehr, wenn du Englisch sprichst mit deinen Kunden und Kundinnen?
Also generell, ich rede viel mehr Englisch, wie ich Deutsch spreche. Also auch meine
Ja.
Freundin, also mit meiner Freundin spreche ich ja Englisch. Also es ist generell so, dass man eigentlich nicht mehr so oft Deutsch redet, überhaupt. Im Game Dev ist man eh
Ja.
international unterwegs, also da ist sowieso generell die Sprache Englisch. Also ich rede eigentlich prinzipiell fast nur mit meiner Familie Deutsch.
Wow, und mit mir jetzt. Das ist ja jetzt dann
Ja.
völlig eine Herausforderung für dich. Dann danke ich dir noch umso mehr, dass du dir hier Zeit nimmst, mit mir auf Deutsch zu sprechen. Sehr gut. Wie kommt man vom Tirol nach Wien? Also wie sieht diese Brücke aus, dass du von dort hierher gekommen bist, quasi?
Naja, das ist generell ist es so. Also ich wollte eigentlich immer etwas mit Game Dev machen.
Ja.
Und Tirol ist ja relativ, sagen wir mal, ab vom Schuss. Also es gibt Firmen in Tirol und wir haben auch
Ja.
quasi, also Tirol, also da war ich schon einige Jahre dabei. Also ich habe 2010 angefangen. Und 2014 dann haben sich in Tirol halt so die ersten Game Dev Meetups ergeben. So. Und da hat es
Ja.
dann auch in Wien, gibt es auch schon länger, das Game Dev Meetup. Also das ist einfach so ein Treffen, wo sich Game Devs treffen. Und da haben wir halt, also in Tirol haben wir das gehabt, einmal vierteljährlich damals. Und
Ja.
irgendwann, also so, wo ich schon 2 Jahre auf dem Meetup war, also da haben wir teilweise Gäste eingeladen gehabt von Wien eben. Und dann bin ich eingeladen worden, einmal nach Wien zum Game Dev Meetup. Und natürlich gibt es in Wien viel mehr. Also was Firmen angeht, ist viel zentraler. Also es ist einfach, gibt eine größere Game Dev Community. Und dann habe ich eine Zeit lang in Polen gewohnt. Also arbeitsmäßig war ich da mit den Spielern, die wir gearbeitet haben. Das ist von 11-Bit Studios gepublished worden. Das war Tower 57. Da bin ich dann, also bin ich dann nach einer Zeit lang war ich in Polen. Und dann habe ich auch meine Freundin kennengelernt in Polen. Und dann hat sie einen Job gekriegt in Wien und dann sind wir nach Wien gezogen direkt. Auch weil einfach das Zentrale ist, also vom Flughafen her, es ist näher an Polen dran, es ist nah an Tirol dran, man kommt überall hin. Ist halt sehr zentral. So kommt man, glaube ich, von Tirol nach Wien. Also war da zumindest in meinem Fall.
Ich war vor einigen, oh, mittlerweile sind sogar Monate, vor einigen Monaten im Sommer war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Wien, nur so auf Durchreise, aber lang genug, und ich wurde von jemandem dort rumgeführt, die da lange studiert und gelebt hat. Und mein Eindruck von Wien war, es ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist auch eine Stadt, die, je nachdem, wo man sich befindet, wahnsinnig schick ist. Also, was ich meine ist, ich habe noch nie in meinem Leben, und ein paar Städte habe ich jetzt schon gesehen, aber ich habe noch nie in meinem Leben Warteschlangen gesehen, wie bei einem Club, aber vor Gebäuden, die Schmuck verkaufen zum Beispiel oder so Designerkleidung. Und du hast noch nie gesehen. Und da sind wir so ein bisschen über diese Wiener Schickeria gestolpert und dachte ich mir, boah, also ich weiß nicht, also ich lebe jetzt in Hamburg und ich muss sagen, hier gibt es auch ähnliche Ecken, aber die sind nicht so doll wie in Wien. Und dann war ich eigentlich, ich weiß nicht, ich war dann wieder ganz froh, da wieder raus zu sein. Es ist eine schöne Stadt, glaube ich, so zum Essen und Besuchen für mich, aber mehr auch nicht. Wie war es denn für dich? Warst du dann so total beeindruckt von dieser großen Stadt, und hast das noch gar nicht gesehen oder fühlst du dich da einfach grundsätzlich sehr wohl?
Also ich glaube, es kommt generell darauf an, wo man ist in Wien. Also es ist
Ja.
halt, das Stadtzentrum ist halt sehr touristisch angehaucht. Also das heißt, also ich meine, ist halt natürlich auch kulturell bedingt. Sagen wir mal, Wien hat natürlich eine sehr lange Geschichte und eine sehr reiche Geschichte.
Ja.
Und es gibt natürlich, die Altstadt ist sehr klein, also der erste Bezirk. Und ja, da sind halt einfach die Warteschlangen. Außerhalb, also in den äußeren Bezirken, da ist es teilweise sehr gemütlich und ist ja auch eine von den grünsten Städten der Welt. Also das heißt, also es ist generell sehr grün und ja, es ist eigentlich eher gemütlich, sage ich mal, ab vom
Ja.
Zentrum. Also, und ich meine, ich da generell so sagen, die österreichische Wiener Mentalität ist ja auch eher ein bisschen gemütlichere. So,
Ja,
also das
kommst du damit, fühlst du dich da wohl? Weil mir wurde auch schon zugetragen, hier der Rainer Siegel zum Beispiel, ein Kollege hier von mir, der wohnt auch in Wien, der hat auch schon erzählt, also dieses, wie sagt man denn, die Wiener Schnauze ist eine besondere, mit der man auch ein bisschen umgehen muss.
Ah ja, der Siegel, ja, den kenne ich ja
Ja, der Siegel, ja. Ja.
auch. Ja, na, er ist super. Also, ja, also es ist halt einfach, ja, das ist halt einfach wie die Leute grantig sein, glaube ich. Also, ich meine, ich komme aus
Ja.
Tirol. Tirol ist halt nur mal ein bisschen anders wie Wien. Also,
Ja.
da sind die
Ja.
Leute nur mal brummiger, sage ich mal. Also, insofern ist jetzt Wien nicht wirklich so anders. Aber ich glaube generell, wenn man mit dem grantigen Wiener, also mit dem grantigen Wiener Ding, also oder mit dem Murrigen und mit den Kellner vor allem, also weil
Ja,
die
ja.
Kellner sind ja allgemein, die müssen ja sehr steif sein, sage ich mal, rein traditionell. Also das ist halt einfach, ja, sage ich mal, Tradition, so ein bisschen.
Ja.
Und ja, also es ist halt einzigartig, aber ich glaube, das ist etwas, was die Stadt ausmacht.
Ja. Jetzt gehen wir mal von hier aus, bevor wir uns in Wien verquatschen, zu deinem eigentlichen Job. Und der ist nämlich, wie ich finde, ein super spannender. Ich zitiere einfach mal deine offizielle Jobbeschreibung, und zwar Pixel Art Consultant und Pixel Art Artist. Meine Frage an dich, ganz grundlegend, aber mit einem großen Fragezeichen versehen: Wie wird man sowas eigentlich? Wie, also, was ist passiert, dass du jetzt heute, Ende 2022, sagst, so, Leute, bin Pixel Art Consultant und Artist, meldet euch bei mir. Wie hast du das gemacht?
Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Idee gehabt. Also das war, ich bin einmal Grafikschule gegangen, 1,5 Jahre, das habe ich dann lassen.
Ja.
Und nachher bin ich HTL für Technik gegangen, als Gebäudetechniker, also Heizungen und Klimaanlagen. Und aber das Zeichnen hat mir eigentlich immer besser gefallen, sage ich mal. Aber es war halt so. In Tirol hat man nicht so wirklich die Perspektive gehabt, quasi, dass man irgendwie mit Grafik oder mit Kunst generell einen Lebensunterhalt verdienen kann, sage ich mal. Das heißt, ich war immer sehr interessiert und da immer sehr viel im Internet unterwegs damals, also 2010, also wo das halt noch, sage ich mal, ein bisschen neuartiger war, wie es jetzt ist. Und das war halt so, ich habe damals, wo ich noch Schule gegangen bin, also eben in der HTL, haben wir halt so die ersten Programmierklassen gehabt, wo wir halt dann HTML programmiert haben und dann ein bisschen Visual Basic programmiert haben und so. Und dann habe ich halt mit einem Freund angefangen, mit dem RPG Maker quasi so Projekte zusammenklicken. Also RPG Maker ist jetzt nicht wirklich Programmierung, sondern das ist so Point-and-Click-Engine, sage ich mal, also so Drag and Drop, also wo man einfach so die vorgefertigten Systeme hat und das zusammenbaut. Und da er wesentlich mehr an der Technik interessiert war und ich natürlich besser zeichnen können, habe ich mich halt an die Grafik gesetzt. Und das war halt so. Natürlich, wenn jetzt das erste Spiel, sage ich mal, so ein RPG-Maker-Projekt ist und man überhaupt keine Ahnung hat, was man eigentlich macht, wie groß das wird, man hat da niemanden, mit dem man so wirklich reden kann, außer halt Leute im Internet, die was halt ähnliche Sachen gemacht haben. Nachher ist es halt, sage ich mal, relativ unwahrscheinlich, dass man so ein Projekt abschließt. Und genauso ist uns das dann auch gegangen, dass wir das halt nie fertig gestellt haben. Und es war dann so, dass ich halt dann damals meine Bilder in Galerien ins Internet gestellt habe.
Ach.
Und offensichtlich waren die gut genug, weil das hat dann gar nicht lange gedauert, wo ich die eingestellt habe. Und dann habe ich so die ersten Anfragen gekriegt, um eben gewisse Sachen zu machen. Und das war damals noch damals waren Browserspiele relativ heiß. Also halt so Sachen wie OGame oder die Stämme. Und eben da ist dann ein CDIO, ich glaube, das war damals von Bulgarien, der hat immer so ein nice Browserspiel entwickelt. Und der ist dann an mich zuerst getreten, weil das hat auch Pixel Art verwendet, ob ich nicht für sie arbeiten will. Und damals war ich noch in der Schule und das war halt so ein, sage ich mal, so ein Einsteigerjob. Und dann, eben eigentlich, also da war das für mich so, wow, mit dem kann man so Geld verdienen. Okay, ja, cool. Ja, dann habe ich halt da so angefangen, neben der Schule so die ersten Grafiken zu machen. Und das war ein relativ großes Projekt. Also das war eine Zeit lang online. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also da findet man jetzt nichts mehr im Internet, leider. Aber eben, da habe ich dann quasi 2 Jahre neben der Schule, hab ich da dann angefangen, halt für den so das Breit, sage ich mal, und so Charaktere und Hintergründe zu zeichnen. Und dann in der Zwischenzeit, also man hat da mehr ins Internet gestellt, also auch von dem Job dann und halt Sachen getan. Und dann hat man halt mehr und mehr Angebote gekriegt. Und das ist dann quasi, also das ist dann 2 Jahre so gegangen und irgendwann war ich mit der Schule fertig. Und das war halt so, dass ich halt damals die Diplomarbeit gemacht habe in der HTL. Und da hatte ich eben die Möglichkeit gehabt, anfangen bei einer Tiroler Firma als Klimatechniker. Und das war ein Einsteigerjob auch und der war damals gezahlt, glaube ich, mit 1.200 € oder irgendetwas. Oder er hat halt die Möglichkeit gehabt, mich für ein bisschen weniger Geld selbstständig zu machen. Also die ersten Jahre Selbstständigkeit sind ja nicht hart, sage ich mal, weil man ja nur ganz wenig Steuer zahlt und so. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, okay, das probiere ich jetzt. Kann ja immer noch in 2 Jahren anfangen, Klimatechnik machen, wenn es jetzt nichts wird. Und ja, also, und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, ja, jetzt mache ich mich selbstständig. Und eben im ersten Jahr habe ich dann auch noch für den, also habe ich dann nur für den, meinen jetzigen Arbeitgeber ganz viel, für, also für den damaligen jetzigen, also wo wir jetzt gerade sind, also für den habe ich dann nur ganz viel gemacht und dann haben sich halt da immer mehr Leute gemeldet. Und das war dann schon 2014. Da habe ich dann schon einige Projekte unterm Gürtel gehabt. Und da habe ich mich dann gemeldet für einen Job für ein Adventure Time Spiel. Also Adventure Time war damals eine relativ quasi bekannte Serie. Und eben, das war Adult Swim und die haben einen Job ausgeschrieben gehabt für einen Junior-Animator im 2D Pixel Art. Und da habe ich mich dann halt gemeldet. Und da bin ich dann über den Sommer eingestellt worden als Junior-Animator, also von ihrer Tochterfirma, dass sie quasi bereits von den Animatoren, die was die Animatoren vorgezeichnet haben damals, in Pixel Art quasi ausarbeitet. Und ja, das war dann so das erste richtig große Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Und das hat halt dann so die Glaubwürdigkeit gegeben, sage ich mal. Also, weil wenn man sagen kann, man hat jetzt an Adventure Time gearbeitet, das klingt natürlich viel besser, wie wenn man jetzt an ein paar Indie-Spiele arbeitet. Und dann habe ich natürlich immer noch an sehr viele Indie-Spiele gearbeitet. Und der nächste große Punkt, das war dann 2017. Da hat Universal hat da angefangen, das Dark Universe zu machen. Also das war so ein Projekt. Und da haben sie halt angefangen mit dem Mumie-Film. Und da wollten sie dann halt noch quasi so ein klassisches 80er, 90er-Jahr Pixel-Art-Spiel machen, das eben zum Film rauskommt. Und da haben sie sich quasi mit WayForward Technologies zusammengesetzt, die was dann das Spiel quasi entwickelt haben. Und da bin ich dann in das Projekt quasi als Hintergrundartist bin ich da dazugekommen. Und also ganz viel von meiner Kunst geht so ein bisschen in das Pulp-Horror oder Fantasy. Also das hat sehr gut gepasst. Der Film ist dann leider gefloppt. Das Spiel war relativ solide. Also, und man hat da sehr viel gelesen, dass ganz viele Leute halt gesagt haben, dass das Spiel besser war wie der Film eigentlich. Aber das war halt dann so das nächste große Lizenzprodukt, sage ich mal. Und was halt an dem toll war halt, dass der ganze Artstyle, also von den Hintergründen und da die ersten Figuren und so, das war halt quasi mein Stil.
Das ist, also, Da sind jetzt schon so viele Stationen drin gewesen, die ich wahnsinnig spannend finde, aber ich frage mich vor allem eines, so wie du das erzählst, das klingt so wahnsinnig einfach, so ein Projekt abgeschlossen, dann melden sich einfach neue Leute und sagen, hier Thomas, hast du nicht Lust bei uns mitzumachen? Und du sagst, ja klar, und dann ist das Projekt abgeschlossen, dann geht's zum nächsten und da sind ja auch relativ früh schon, du hast schon gesagt, große Namen auch schon mit dabei, auch in den kommenden Jahren, du hast mitgearbeitet an Blasphemous, ein Spiel, das ich sehr gerne gespielt hat, Domekeeper warst du, Art Consultant und so weiter und so fort. Warum klingt das so einfach? Also ist das Glück gewesen? Gibt es da nicht wahnsinnig viel Konkurrenz? Oder so doof die Frage auch klingt, aber das kann man ja auch einfach sagen, bist du einfach so ein talentierter Typ, dass du auch einfach keine Probleme hattest, an diese Projekte zu kommen? Hast du dich das mal gefragt?
Also natürlich gibt es Konkurrenz, aber generell muss man halt sagen, also dass die Pixel-Art-Welt viel, viel kleiner ist, als wie jetzt Konzeptart oder Illustration. Also das heißt, das sind schon, also das ist schon einmal ein viel kleinerer Kreis und natürlich, also was man natürlich auch sehen muss, das ist 2010, wo ich angefangen habe mit Pixel Art. Das ist quasi genau da, wo halt so die Indie-Game-Welle gestartet hat. Also da haben wir solche Sachen gehabt wie Cave Story, also eben ganz viele von den großen Namen, die was heute eigentlich so, die was man halt als gute Indie-Spiele kennen, die waren alle noch nicht entwickelt. Und zu dem Zeitpunkt haben natürlich auch Pixel-Art-Spiele, also das war, da ist das Double-E-Segment vom Markt, ist da quasi weggebrochen von den großen Publisher. Mhm. Und es sind nur mehr die großen Triple-E-Spiele produziert worden. Und nachher war quasi eine komplette Wüste, weil halt die ganzen Double-E-Studios sich komplett abgebaut haben. Und dann haben wir halt quasi, also dann haben wir halt quasi die Indie-Welle gehabt. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen. Und das war halt einfach so, dass es da halt so die ersten kleinen Indie-Projekte gegeben hat. Und die haben nicht wirklich viel Budget gehabt. Also natürlich redet man nur über die großen Namen, sage ich mal, weil die kennt jeder. Mhm. Aber man arbeitet natürlich auch an viele kleinere Indie-Spiele, die was man jetzt nicht wirklich kennt. Und das ist halt dann so, ich habe sehr viele Projekte, die ich gearbeitet habe, die sind dann tatsächlich rausgekommen und die sind dann tatsächlich abgeschlossen worden. Und es gibt sehr viele Künstler, die was nicht ein Projekt abgeschlossen haben. Und eigentlich ist so das Wichtigste, das was ich jetzt immer sage, auch wenn man mit irgendjemandem zusammenarbeitet, ja okay, was hat die Person gemacht? Dann schaut man eigentlich, ja okay, was für ein Projekt haben die abgeschlossen? Also das heißt, vor dem ersten Projekt ist einmal gar nicht so viel los. Und dann eben sage ich, hat man mehrere kleinere Projekte abgeschlossen, aber auch ein großes mit den Namen und das macht es natürlich dann sehr viel leichter.
Ja.
Und sogar zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich einer von den Pixel Artists, die rein von abgeschlossenen Spieleprojekten oder released Spieleprojekte, bin ich sicher da relativ weit oben. Also ich weiß natürlich nicht, wer wie viele Spiele gemacht hat, aber ich habe natürlich an über 25 Spiele quasi als Artist mitgearbeitet und an über 60 Spiele als Consultant. Also
ja,
und krass. Das ist halt dann die Erfahrung. Also
ja. Also Timing vor allem, so wie du, ja.
Genau, also sehr viel Timing, sehr viel einfach, dass sich das, also das sind halt einfach sehr viele Umstände, die hat man nicht wirklich in der Hand. Also
warum eigentlich Pixel Art? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ne, sich künstlerisch zu betätigen, wenn es um Spielillustration geht. Warum Pixel Art? Ist das was du einfach ästhetisch schön fandest? Hatte es damit zu tun? Weiß ich nicht. Dass es dir leichter fiel, damit umzugehen? Wie bist du dahin gekommen?
Naja, also ich kann auch perfekt zeichnen, glaube ich. Also es gibt einige Zeichnungen von mir. Also Handzeichnungen, Bleistiftzeichnungen, Digital Art, also das ist quasi nicht, dass ich nicht zeichnen kann, sondern das ist einfach eine Entscheidung. Und zwar ist es so, Also eins von den Argumenten, die was man sehr häufig hört, das ist das, dass Pixel Art ja billig ist. Also,
Ja, ja.
und was man dazu sagen muss, ist, Pixel Art ist billiger wie jetzt komplette Pipeline, die was jetzt ein großes Studio braucht, die was jetzt unglaublich viele Spezialisten haben, die was man eigentlich braucht, damit man ein konkurrenzfähiges 3D-Spiel machen kann. Also, wenn man sich jetzt so eine normale Triple-E-Pipeline anschaut und wie viele Leute die quasi im Team brauchen, nur damit alle Positionen besetzt sind, dann sind wir schon einmal bei Minimum 10 Spezialisten. Also, weil da haben wir jemanden, der muss sehr gut sein mit den Texturen, da haben wir jemanden, der muss das Modell machen, jemanden, der muss das riggen, jemanden, der was jetzt rein Props für die Umgebung macht, nachher haben wir einen Lighting Artist, nachher haben wir einen Technical Artist. Also das heißt, man braucht unglaublich viele Spezialisten, die was halt alle einen kleinen Teil machen, damit das dann funktioniert. Und Pixel Art natürlich ist billiger, aber der Unterschied ist halt, dass man halt eine Person hat, die was halt meistens das ganze Spiel macht oder große Teile vom Spiel. So. Und das, was mich eigentlich an Pixel Art immer relativ fasziniert hat, ist halt, dass man durchaus in der Lage ist, mit einem kleineren Team oder auch alleine größere Projekte zu stemmen. Also jetzt rein von der Content-Menge. Also das heißt halt, dass man, ja, also ein Pixel Artist alleine schafft quasi mehr Art Assets in derselben Zeit wie ein 3D Artist alleine. Und es ist einfacher, sage ich mal, zwischen gewisse Teilbereiche umzuschalten. Also, weil immer in Pixel Art, was man hauptsächlich macht, sind Hintergründe, sind Animationen, sind UI-Elemente. Also generell sind es die großen Bereiche. Und das heißt, es ist halt einfach, und es ist also wenn man jetzt ganz kleine auflösende Pixel-Art-Stile hat, macht das natürlich auch sehr viel schneller. Also man sieht das sehr oft bei Game Jams, dass es halt nicht so lange braucht, sage ich mal, dass man ein paar einfache Sprites ganz minimalistisch zeichnet. Was jetzt eine Art ist von Pixel-Art. Eben, aber das, was mich immer fasziniert hat, das ist halt das, dass man es wirklich schafft, mit kleineren Teams größere Projekte zu stemmen. Und
Ist das eigentlich was dich nervt, dieses Vorurteil, was ja auch viele Spielerinnen und Spieler haben, wenn sie Pixelspiele sich angucken und sich jetzt nicht so mit Spielentwicklung auseinandersetzen, dass dann oft gesagt wird, naja, das ist ja billig, das sieht ja billig gemacht aus, da steckt nicht besonders viel Zeit oder Liebe oder auch nur Geld drin. Ist das ein Vorurteil, worunter du irgendwie leidest, was dich beschäftigst, oder denkst du dir einfach nur, ach Leute, ihr habt doch keine Ahnung und machst dann einfach weiter?
naja, also ich glaube, wenn man jetzt so, also ich mein, das ist eine sehr generelle Aussage. Und es ist halt so, also ich mein, wenn man jetzt, keine Ahnung, auf Netflix gehen oder auf Amazon Prime und uns alle Serien anschauen, nachher sind ja auch, weiß ich nicht, 80% nicht so wirklich das, was wir uns als gute Unterhaltung vorstellen. Wenn wir uns Kinofilme anschauen, nachher da gibt es ja die ganzen Diskussionen, ja, warum sind alle großen Studio-Kinofilme schlecht oder. Wenn wir uns irgendwelche Bücher oder irgendetwas anschauen. Also es ist halt einfach so, es gibt halt nur sehr wenige Produkte generell in einer Sparte oder auch Animes oder ganz egal, Comics, Bücher, alles. Also in jeglichem Bereich. Also die was halt einfach nicht erwähnenswert sein oder nicht wirklich, ja, also die fallen halt einfach durchs Gitter. Und da gibt es ja quasi für alles die Vorurteile. Und die gibt es natürlich auch für Pixel Art. Und genau so sehe ich das. Also, dass halt dann gewisse Leute sagen, das ist billig gemacht. Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns den Schnitt anschauen von den Sachen, die was wirklich gut sein, auch von. Also da gibt es auch das Beispiel mit der CGI, dass die CGI so viel besser war in den 1990er, 2000er Jahren. So. Also wo das halt angefangen hat. Aber natürlich, wenn ich von Hausnummer 1000 Film, ein oder zwei cherrypick, noch ist es halt so, ja okay, dann ist das natürlich besser, weil halt, das sind halt dann die Sachen, die was uns halt so im Kopf bleiben. Ich weiß nicht, Gollum oder der Avatar-Film, der was damals mit einem unglaublichen Budget und unglaublicher Kunstfertigkeit gemacht worden ist, rein im Grafischen. Und das ist halt so, ja, okay, das ist dann halt besser, aber so auf die breite Masse gesehen, wenn wir uns jetzt wirklich alles anschauen, was rausgekommen ist, ja, nachher reicht halt der Durchschnitt heute auch nicht die Kunstfertigkeit von damals. Also, und bei Pixel Art ist es halt einfach so, also es gibt unglaublich viele Spiele, die was einfach nicht gut ausschauen oder die was einfach sehr schnell zusammengebaut sein und die was, wo halt einfach Basis, handwerkliche Kunstsachen halt nicht wirklich umgesetzt werden. Und dass da dann Leute sagen, ja, Pixel Art schlecht oder schaut nicht gut aus. Ja, also ist halt so, also kann man nichts machen. Aber es geht ja nicht darum, sage ich jetzt, dass jetzt alles, es kann nicht alles auf dem gleichen Qualitätsniveau sein. Also das heißt, das ist ja das Gleiche, wenn man sich ein Auto kauft. Wenn ich 20.000 Euro oder was habe und mir einen kleinen Fiat kaufe und mir dann einen Ferrari erwarte, ist ja auch nicht realistisch. Also,
Ja, verstehe. Ja. Wie
das ist
ist das denn?
halt.
Ich hab in meinem Umfeld, auch wenn ich so ins Internet hineinschaue und bei anderen Artists immer mal so in die zum Beispiel Tweets reinschaue und denen so zuhöre, was die so erzählen über ihre Arbeit als Pixel Artist, die erzählen auch immer wieder, das kennst du bestimmt auch von Vorfällen, wo zum Beispiel Menschen sich bei denen gemeldet haben und gesagt haben, hier, mach doch mal für meinen Twitch-Kanal irgendwelche Pixel-Emotes oder kleine Chat-Bilderchen und das kostet dich ja nicht viel Arbeit, weil das ist ja Pixel und dann mach das einfach gratis und ich stelle da irgendwo deinen Namen aus. Oder ich habe auch gesehen, du bietest auf deiner Webseite, gibt es so einen Link zu einem Dokument, wo du ganz genau auflistest, was du eigentlich alles für Services anbietest und was du eigentlich alles machen kannst. Dazu gehört auch diese Arbeit an Twitch-Emotes und sowas. Wurdest du auch mal konfrontiert mit solchen, man muss es ja eigentlich so sagen, unverschämten Anfragen, dass Leute gesagt haben, hier Thomas, ne, du machst du hier mit Pixeln und wie gesagt, wir haben es ja eben gehabt, für manche Leute wirkt das nicht so wertig, dass die dann gesagt haben, du machst es doch bestimmt gratis. Musst du dich mit so einem Kram auch auseinandersetzen oder wurdest du davor bisher verschont?
Also generell ist es halt so, dass man natürlich immer solche Anfragen gibt, wo Leute halt einfach sich erwarten, etwas gratis zu kriegen. Und ich glaube, das war wesentlich schlimmer, wo ich halt wesentlich weniger etabliert war.
Ja.
Also also so die ersten Jahre, so in den ersten Jahren habe ich wesentlich mehr von so unprofessionelle Anfragen gekriegt. Und generell ist das ja ein Problem, das was immer in zwei Richtungen geht. Also auch bei Spiele oder auch bei Streamer. Also das heißt halt, du hast halt einen Streamer, der hat nicht wirklich oft einen Artist quasi angestellt und der glaubt dann, das ist nicht viel Arbeit oder der sieht nicht mal die Qualität. Und dann hast du halt einen Artist, der hat vielleicht noch nicht die Erfahrung, also, und der denkt sich dann halt, ja, okay, das mache ich auch. Und das ist halt nachher nur eine Frage von der Professionalität. Und ich meine, generell sage ich halt immer solches, also so die Sachen, die was man auch von schrecklichen Kundschaften und so weiter hört. Also deswegen mache ich ja auch Consulting. Generell, was wir da haben, das ist ein Kommunikationsproblem. Also das heißt, meistens gibt's da entweder ein Problem in der Ansicht, also einfach, dass derjenige, der was da fragt, dass der nicht vertraut ist mit den Preisen oder dass der nicht vertraut ist mit wie viel Arbeit es ist oder was auch immer. Und das Zweite, was ist, der Künstler, der was gefragt wird, der ist unter Umständen nicht so sattelfest, dass er sich einfach traut, Nein zu sagen, sage ich mal, oder vielleicht klappert, dass er die Arbeit unbedingt braucht und so weiter. Und das ist halt einfach, also das kommt aufs Umfeld drauf an. Weil ich sage, wenn jetzt ein Streamer mit einem großen Namen kommt und sagt, er zahlt nicht, naja, Das ist ja für den Streamer dann auch nicht gut, weil das macht ja auch negativ,
Ja.
also Schlagzeilen, wenn das rauskommt. Also da wird man niemanden finden, der was das, also der was das so, der was das so macht. Also ich meine, es gibt natürlich immer, also es gibt immer die Ausnahme, die was dann die Regel besteht, und das macht ja dann auch Schlagzeilen, sage ich mal, dass irgendein großer Streamer jetzt einen Künstler nicht gezahlt hat und so weiter. Aber genau deswegen macht das ja Schlagzeilen. Das ist ja nicht die Regel, sondern das ist ja Ausnahme. Deswegen ist das ja erwähnenswert, sage ich mal. Generell ist das halt einfach eine Frage, auf was für ein Erfahrungs- und auf was für ein Professionalitätsniveau man sich trifft.
Ich habe hier in Vorbereitung mal ein paar Projekte rausgeschrieben und mir dabei notiert, was du da eigentlich gemacht hast. Und ich war sehr erstaunt und beeindruckt davon, wie unterschiedlich auch diese Bereiche sind, die Aufgabenbereiche, die du da ausgefüllt hast. Zum Beispiel beim schon erwähnten Domekeeper warst du Art Consultant, bei Symphony of War warst du Lead Artist, bei dem Vampire Survivor Hit warst du zuständig fürs UI Assets Pack und bei Blasphemous für Additional Pixel Art. Ich frage jetzt einfach mal so rum, was von diesen ganzen Teilaufgaben ist deine Liebste oder kommt das aufs Projekt an?
Also das kommt immer aufs Projekt an und immer aufs
Ach,
Auswirken, sage ich mal.
ich habe es
Also,
befürchtet, dass das Ganze komplizierter ist, als ich gehofft
also,
habe.
also, also generell, also ich habe einen Asset Store, wo ich quasi gewisse Assets anbiete für Game Devs, und das sind halt so
Ja.
Prototyp-Assets, die was ich auch selber sehr oft in meiner Arbeit verwende. Also wenn ich an einem Projekt arbeite, sind einfach so Sachen wie Icons oder UI-Elemente oder ja, also so teilweise einfache Basis-Tilesets oder halt solche Sachen, die was man so einfach zum Prototypen verwendet, und die haben ja auf itch.io. Und generell, das sind halt Sachen, die kann sich quasi jeder leisten, und das sind halt einfach so Prototyp-Assets. Also es gibt ganz viele Spieler, die was Grafiken von mir haben, weil eben der Entwickler, sage ich mal, solche Grafiken gekauft haben und die dann auch im Projekt verwenden. So ist es zum Beispiel mit Vampire Survivors gekommen, weil da haben die Entwickler einfach einige meiner Asset-Packs gekauft, und das Spiel hat sich halt dann dementsprechend gut verkauft. Und das ist ja toll. Also da war ich quasi mit dem Projekt nicht wirklich in Kontakt. Also sie haben halt einfach Grafiken von mir verwendet. Dann gibt es Projekte, an denen mache ich Teilbereiche. Also das heißt, ich werde zum Beispiel von einem Projekt angefragt, kannst du uns einen Titelbildschirm machen? Kannst du uns den oder den Asset machen, oder kannst du uns ein Design für das oder das gestalten? Und da gibt es dann halt dann andere Artists, und die machen andere Teilbereiche. Das heißt, man arbeitet am Projekt, aber vielleicht gar nicht so viel oder gar nicht an so viele Bereiche, oder man ist vielleicht gar nicht so lang dran. Und dann ist es immer so, dass ich eigentlich, also ich habe immer generell, also in den letzten 5 Jahren war es immer so, dass ich ein großes Projekt habe, an dem ich mehr oder weniger Vollzeit arbeite. Also das ist dann einfach ein Projekt, da sitze ich dran als Künstler, da sitze ich mir in der Früh hin, dann arbeite ich an dem, und am Abend stehe ich auf und bin quasi fertig. Also das ist halt sowas wie ein normaler Job. Und in den Projekten bin ich dann meistens eher in der Lead-Rolle oder in der Director-Rolle, ganz einfach, weil das sind halt, also das sind nicht so Sachen, die was nebenbei gehen, sondern das sind wirklich Projekte, da wo man halt einfach so unglaublich viele Assets hat. Also jetzt gerade arbeite ich als Art Director an Streets of Rogue 2. Also, und das braucht halt volle Aufmerksamkeit. Und das nächste dann ist eben das Consulting. Also ich hab ja an sehr viele Spiele gearbeitet, und ich habe sehr viele Spiele, wo ich eben quasi mich drauf konzentriert habe, von Start bis zum Ende, und teilweise auch das komplette Spiel im Alleingang quasi illustriert habe. Deswegen habe ich natürlich sehr viel Erfahrung. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Indie-Entwickler, die was jetzt ihr erstes oder ihr zweites Projekt mit Pixel Art machen und da eventuell nicht so viel Erfahrung haben, dann mache ich halt Consulting. Und da redet man dann halt eher über so handwerkliche Sachen, also zum Beispiel Art Direction oder wie teuer ist jetzt ein gewisser Artstil, also weil Pixel Art ist ja nicht gleich Pixel Art, also das ist ja, gibt es ja auch einfachere Sachen, also die was Also wenn man jetzt sowas denkt wie das erste Super Mario und dann denkt man sowas wie Blasphemous, dann ist Blasphemous natürlich sehr viel aufwendiger. Das heißt, und weil es sehr viel aufwendiger ist, ist es natürlich auch teurer und braucht länger zum Arbeiten. Und dann ist halt oft die Frage, ja, wie komplex kann man jetzt ein Spiel für das Budget oder für die Zeit oder für die Workforce, was man hat, wie komplex kann das werden? So. Und das ist halt vor allem bei den ersten Projekten, sage ich mal, oder auch bei Sachen, die was man unter Umständen nie gemacht hat, weil ein Side-Scrolling-Spiel ist zum Beispiel ganz etwas anders zu machen wie jetzt ein Top-Down-Spiel. Dann gibt es halt Fragen. Und da bin ich halt, also da wäre ich halt dann von unglaublich vielen Leuten als Consultant gefragt, ja, was kostet das? Wo sind die Schwierigkeiten? Kannst du die Art schauen? Die Art ist vielleicht auch von verschiedenen Artists gemacht worden. Was sticht jetzt außer? Oder was kann man verbessern? Also, und das sind halt dann so ganz viele Bereiche. Und dann, also eben an Dom, da war ich eben Art Consultant, da war ich mit dabei seit der Game Jam. Also, weil die haben als erstes, haben die ein kleines Game Jam Spiel gemacht. Und das wollten sie dann in ein richtiges Spiel verwandeln. Und da ist halt dann die Frage eben aufgekommen, okay, wie soll jetzt der Artstyle verbessert werden, dass man das Spiel in der Zeit, die was wir haben, ich glaube es waren 8 Monate, dass man das dann entwickeln kann. Und da haben sie halt schon verschiedene Konzepte quasi in Auftrag gegeben gehabt von verschiedenen Künstlern. Und dann haben wir halt quasi etwas zum Reden gehabt. Und anhand von den Konzepten haben wir dann halt mitgeholfen, quasi den Artstyle, der was dann jetzt letztendlich auch im fertigen Spiel ist, halt quasi mitzudesignen. Wobei da habe ich dann nicht die Assets wirklich selber designt, wobei ich 100 paar Icons für sie gemacht und die 100 teilweise ein paar Konzepte, also mit ein paar Konzepte habe ich natürlich Feedback und so weiter mitgegeben. Also das heißt, man ist halt eher so die führende Hand, aber man sitzt jetzt halt nicht da und illustriert das, weil es halt mehr Freelancer und mehr Künstler gibt im Team, die was dann halt einfach die Arbeit machen.
Ja,
Und das
ja.
heißt, man sitzt dann halt eher in so einer Perspektive, wie man jetzt die Elemente quasi passend macht.
Da habe ich eine kleine Rückfrage, weil da hast du was gesagt, was ich also hochinteressant fand, um Gottes Willen. Jetzt fährt ja mal kleine Sirenenarmee vorbei. Es tut mir leid. Ich sag's nur, dass die Leute da draußen, die gerade im Auto sitzen, sich nicht wundern, um Gottes Willen. Wo müssen sie hinfahren? Das ist alles hier, liebe Leute, keine Sorge. So. Folgendes. Du hast was sehr Spannendes gesagt, und zwar, du bietest natürlich auch deine Assets als Packs an im Store, zum Beispiel auf itch.io. Da können jetzt Teams hingehen und sagen, so, das möchte ich gerne, kaufe ich mir, Dankeschön. Hast du eigentlich irgendeine Übersicht darüber, in wie vielen und in welchen Spielen deine Pixelart verwendet wird? Weil, was ich mir da sofort gedacht habe beim Zuhören, was ist eigentlich, wenn da irgendwelche Entwicklerteams hingehen, die ein Spiel machen, das du auf irgendeine Art und Weise vielleicht nicht cool findest? Also, man kann sich ja viele Beispiele vorstellen, wo man sagt, boah, also das ist ein Spiel, weiß ich nicht, finde ich höchst problematisch, um was es da geht, wie das Spiel inszeniert ist und so weiter und so fort. Aber dein Name wegen deiner Assets steht auch in den Credits. Hat man da nicht Sorge, dass man da irgendwie so in ein Loch gezogen wird im schlimmsten Fall? Oder hast du die Möglichkeit, das nochmal zu kontrollieren, wer das eigentlich kauft? Oder wie sieht das eigentlich aus?
Naja, also ich sag, man kann es natürlich nicht kontrollieren, aber wo man natürlich sehr stark, sage ich mal, eine Kontrolle darüber hat, ist natürlich, was für Assets man anbietet. Und die Assets, die was ich anbiete, die sind alle in einem sehr knuffigen, sehr allgemein anwendbaren Stil gehalten und sind ja alle sehr farbig. Und über das hat man halt dann Kontrolle. Also, und das heißt, ich habe nicht wirklich einen Überblick, wie viele Spieler genau die Assets verwenden. Also natürlich, also ich weiß ja nicht genau, was herauskommt, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so das Interessanteste. Weil ich sage, es kommt ja nicht wirklich immer auf die Assets drauf an, die was jetzt ein Entwickler verwendet, sondern es kommt aufs Gesamtpaket drauf an. Und man kann jetzt verschiedene Leute die gleichen Assets geben und die bauen dann auch ein besseres oder ein schlechtes Spiel von den Assets, sage ich mal. Also die Sache, die was man auch in Kontrolle hat, ist, über was für Spiele redet man. Und das heißt, wenn jetzt ein Entwickler ein Spiel gemacht hat mit meinen Assets, das was mir gefällt, dann rede ich über das Spiel natürlich auch. Also, und das sind halt die zwei Punkte. Und das andere, was halt ist, das ist halt, das sind halt allgemein Assets. Also man kann ja nicht Assets kaufen für seinen Hauptcharakter, sage ich mal, der was ja einzigartig sein muss. Aber wenn man jetzt Assets kauft, sage ich mal, für sein Controller-Schema, das was im Spiel vorkommt, oder für irgendwelche Inventar-Icons oder Sachen, die was eh nicht wirklich einzigartig sein muss, dann ist es ja egal, ob das jetzt Assets sind. Und mit Vampire Survivors war es halt so, dass die halt auch gewisse Monster und so weiter von mir verwendet haben. Also ich habe so ganz einfache NES-Grafiken und die haben halt, also da habe ich so Skelette und so Ratten und solche und so fliegende Augen und halt solche Sachen und die sind halt dann teilweise vom Vampire Survivor quasi so verwendet worden, aber die haben sie natürlich auch ein bisschen abgeändert. Und das ist dann
Ja.
halt das andere. Also,
Super
dass die halt
lustig,
dann
ey.
mal.
Super, super lustig, dass deine Arbeit dann in so einem riesen Hit einfach plötzlich auftaucht. Wahnsinnig lustig. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss, als du das realisiert hast. Wie war das denn eigentlich?
Ah, das war total lustig, weil das war. Der Robert Glashüttner hat mir da, also vom FM4, also vom
Ja,
österreichischen
kenne
Radio.
ich, ja.
Ja, genau. Und der hat mir dann, irgendwann hat er mir eine Nachricht geschrieben, ob ich eigentlich weiß, dass ich in Vampire Survivor in die Credits stehe. Und ich dann so, na, ist ah, cool, okay, toll. Und ich jetzt auch nicht gewusst so. Und ja, toll, also.
Sehr gut,
Also,
wirklich
das
lustig.
ist so. Also, für meine Assets ist das natürlich eine super Werbung, das muss man natürlich sagen.
Ja, klar.
Also, vor allem die Schatztruhe, die was halt immer krimpt, also die ist auch von meinen Assets da.
Ja.
Also, ja.
Oh Mann, das ist super lustig. Apropos Werbung, das ist noch eine Frage, die ich dir auch unbedingt stellen will. Und zwar, jetzt sitzt sie ja quasi an der Quelle. Ein Mensch, der mit Pixelart arbeitet und einen guten Geschmack und ein Talent dafür hat. Und ich liebe Pixelart ganz grundsätzlich sehr. Ich mag wirklich auch diese unterschiedlichen Variationen, was es da so gibt. Das hat bei mir einfach grundsätzlich schon mal eine offene Tür im Herzen. Jetzt frage ich dich mal, gibt es ein Spiel, wo du mir sagen würdest, so, das guck dir mal an, selbst wenn ich es kennen sollte, das guck dir mal an, weil das hat in deinen Augen einen wirklich tollen Pixel-Art-Stil. Und die Bedingung ist für deine Antwort, du darfst in keiner Weise dran gearbeitet haben. Also jetzt nicht aus deinem Portfolio, sondern ein Spiel, wo du drauf guckst und sagst, Mensch, Dom, ey, das ist echt ein hübsches Spiel.
Oh, da gibt es so viele. Da gibt's unglaublich viele Spiele. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil
Ganz
natürlich,
oben, Anfang.
also ich war, es ist natürlich, also wenn man jetzt wirklich, also ich teile Spiele in meinem Kopf immer in die Spiele ein, die was ich wegen Gameplay mag. Also die was einfach tolle Spiele sein. Also, und die müssen dann nicht wirklich, also die brauchen nicht wirklich viel Grafik haben, weil es gibt viele Spiele, da wo ich sage, ich mag jetzt den Artstyle nicht so wirklich oder ist halt technisch jetzt nicht so wirklich das, was mir, also wo ich jetzt wirklich heiß wäre. Und dann gibt es aber Spiele, wo ich sage, ich mag die Spiele rein vom Artstyle her. Und da gibt es natürlich, also das, was ich halt immer sehr, sehr kunstvoll gefunden habe, das sind halt so die alten Arcade-Automaten-Spiele. Also da gibt es so die Fighting-Spiele und Metal Slug auf dem Neo Geo, Garou, Mark of the Wolves, Street Fighter, also quasi die ganzen Spiele, wo halt quasi die Grafik ist Spiel ist. Also in einem Kampfspiel, wo man nur eine Stage hat und zwei Figuren und die halt richtig toll animiert sind, das ist halt, ja, das ist halt dann, sage ich mal so, wo halt das Herz höher schlägt jetzt rein von. Also ja, also von der Kunstfertigkeit. Dann gibt es natürlich andere Spiele, also vor allem Spiele, die was ich als Kind gespielt habe, auf dem Game Boy Advance, die was ich unglaublich toll finde. Ganz einfach, weil damals hat man noch nicht selber so viel gekannt. Das waren halt die ersten Spiele, die hat man halt irgendwann gekriegt zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu Ostern. Und da hat man dann halt so ein bisschen eine persönliche Bindung dazu. Und eben, das war, also ich bin mit dem Game Boy Advance aufgewachsen. Das ist Zelda The Minish Cap, ist auch ein wirklich total toll gemacht. Ist Fire Emblem, das ist glaube ich jetzt momentan, also der siebte Teil, der was damals in Europa unter Fire Emblem veröffentlicht worden ist, den habe ich immer total toll gefunden, auch von den Animationen. Final Fantasy Tactics Advance war damals super, weil das war quasi eins von den ersten isometrischen Spielen, was ich halt so im zarten Alter von 10, 12 Jahren gespielt habe. So. Also ja, das sind halt dann so die Nostalgiespiele, sage ich. Und ja, und dann gibt es natürlich auch sehr viel neue tolle Indie-Spiele. Aber da rede ich lieber über die Spiele, die was jetzt gerade rauskommen, die was mir einfach vom Gameplay wahnsinnig faszinieren. Und ich glaube, das letzte richtig tolle Spiel, das was ich gespielt habe, gameplaymäßig, das was eine Form von Pixel Art verwendet hat, das hat quasi The Case of the Golden Idol. Das ist
Oh, das habe ich kürzlich erst gespielt für einen Podcast und mein Gott, mein Mitpodcaster, der Jochen, der hat das Spiel kritisiert für seinen Pixel-Look und der empfand das als eine Hürde, in diese Welt reinzukommen. Und ich habe gesagt, Jochen, du liegst vollkommen falsch, sinngemäß. Das ist so ein tolles Spiel, dieser Pixel-Look, der ist so grobkörnig und der wirkt irgendwie fast schon mit der Hand in Paint gezeichnet, aber der ist so toll und auch so eine ganz obszöne, perverse Art realistisch. Ich bin völlig verliebt in diesen Pixel-Stil. Mein Gott.
Also ja, also es ist halt, also ich sage, es ist halt nicht wirklich jetzt etwas, das was jetzt schön ist oder sehr ästhetisch ist.
Es ist sehr
Aber
ästhetisch.
wenn man sich das Storytelling und die Richtung vom Storytelling anschaut, und dann, dass das halt, also es ist ein Detektivspiel, also wo man halt so quasi in der Welt point und klickmäßig so die Punkte quasi klickt und dann kriegt man halt die Namen und die Tatwerkzeuge oder also halt so ein bisschen wie Cluedo. Und ich glaube, das Spiel spielt man nicht wegen Artstyle, aber der Artstyle, der ist halt so außergewöhnlich und so grob, dass er quasi als Alleinstellungsmerkmal definitiv funktioniert. Also wie gesagt, ich darf das Spiel jetzt nicht aufgrund von der Grafik empfehlen, aber es ist einfach ein unglaublich solides Spiel.
Also,
Und
ich möchte dem Pixel Artist Meister, der mir gegenüber sitzt, widersprechen. Ich muss es auch empfehlen wegen der Grafik. Thomas, ohne Witz, das sieht doch fantastisch aus. Jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken. Jetzt kann ich das ja gar nicht mehr verteidigen.
na, also ich find, dass es halt sehr einzigartig ausschaut. Also,
Ja, einzigartig, das ist ein gutes Wort. Ja, das finde ich gut. Ja.
es ist sehr einzigartig und es sticht aus der Menge außer, ganz einfach, weil der Stil halt
Das
so
stimmt.
anders ist und das ist also das ist das. Aber eben das ist eins, was sie jetzt gespielt haben. Jetzt muss ich gerade Steam
Es
aufmachen, damit.
gibt
Ah,
noch eins,
ja.
da will. Oh.
Ich habe nur eins gespielt, das habe ich mir kürzlich gekauft und das hat geheißen The Despots Game. Das ist also so ein Binding of Isaac Auto-Battling-Spiel, also so ein Roguelike. Und da hat man so kleine pinke Menschen und denen muss man dann quasi eine Bewaffnung kaufen und dann geht man so durch verschiedene Räume. Das finde ich hat einen sehr ästhetischen Grafikstil gehabt. Also das hat sehr toll
Und wie heißt
ausgeschaut.
das?
Despots Game, also wie Despot Apostroph S Game.
Ich versuche das gerade zu finden. Ich glaube, ich
Moment,
finde es nicht.
ich kann einen
Da
Link
müsste
schicken.
man noch die Chat-Funktion hier benutzen oder irgendwo, weil ich suche gerade. Weil das klingt natürlich jetzt nochmal nach einem echten Tipp hier am Ende.
Und das hat da unglaublich tolle Musik. Also die Musik in dem Spiel ist sehr schön. Also, ich habe es auf Twitter geschickt. Ein Link.
Okay, ich klicke drauf. Ah, Au, oh, das ist, oh, das sieht aber, das sieht ja wahnsinnig toll aus. Ich habe die ganze Zeit verstanden, Desktop Game, aber Despot, also wie Despot quasi Game.
Ja,
oh, das sieht aber richtig toll aus. Es ist ja völlig an mir vorbeigeflogen. Das ist so ein ganz, für diejenigen, die es gerade nicht vor Augen haben, sondern, also natürlich Pixel Art, aber super detailliert und vor allem auch sehr farbenfroh. Und die Farben selbst, die wirken auch total naturalistisch so und echt irgendwie. Also, das sieht ja richtig schön aus.
Ja, also das ist jetzt eins von den Spielen, die ich jetzt kürzlich gespielt habe, was wirklich, wirklich, wirklich toll ausschaut.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das nehme ich auch noch mit als Empfehlung. Habe ich mir direkt aufgespeichert. Und jetzt gucke ich so über meinen Zettel und muss dir sagen, du, wir sind tatsächlich am Ende unseres kleinen Gesprächs angekommen. Das war wahnsinnig interessant, diesen Einblick zu bekommen in deine Arbeit und in die Projekte, die du so verfolgst und am Ende sogar noch diesen Tipp da abzustauben, Despots Game. Du, ich danke dir ganz doll. Das war ja hochinteressant. Ich hoffe, für dich war das auch ein Austausch, wo du sagst, mein Gott, die Stunde, ich möchte sie nicht zurück. Es ist in Ordnung. Er kann sich diese Stunde holen, wie andere Leute deine Assets im Store.
Ja, Dominik, das hat mich auch total gefreut. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch eine Freude dran haben. Und ja, war sehr schön und war total nett, dass wir uns da jetzt zusammensetzen haben können.
Ja, ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Und ich drücke dir natürlich ganz doll die Daumen für deine kommenden Projekte, was du jetzt alles noch vor dir hast. Du hast ja schon angerissen. Toi, toi, toi. Und ansonsten, ich beobachte deine Arbeit voller Begeisterung weiter aus der Ferne und freue mich einfach schon, in irgendwelchen Credits mal wieder deinen Namen zu sehen.
Sehr schön, ja toll. Ich hoffe, dass dann irgendwann, also für 2023 ist eben Streets of Rogue 2 angekündigt, das werden wir sehen. Und die News kommen dann eh auf Twitter. Und ja, vielleicht setzen wir uns ja mal wieder zusammen und reden über was anderes.
Da freue ich mich jetzt schon drüber.
Wunderbar, hat mich total gefreut und ich freue mich auf neue Artikel von dir.
Ja, die kommen.
Mach so weiter.
Dankeschön, nächstes Jahr ist viel geplant. Also vielen herzlichen Dank. Ich winke dir zu und drücke auf den kleinen... So, das war mein Gespräch, liebe Leute, mit Thomas Feichtmeier. Ein ganz netter Typ mit einer wahnsinnig beeindruckenden Portfolio-Liste. Hat mir viel Spaß gemacht, mit ihm mal zu sprechen und auch mal wieder hier einen Pixel-Artist zu Gast zu haben. War eine schöne Freude. Eine große Freude. Auch das, beides. Mein Gott. Ich mache mir hier erstmal noch einen Tee und wünsche euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.